Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Teresa Hirgeist und ich freue mich besonders, dass ich heute Tommaso Meozzi bei mir zu Gast habe. Hallo, Tommaso.
Hallo, Teresa. Danke für die Einladung und für diese Möglichkeit.
Ja, super. Du bist bei uns am Institut für Romanistik Wien der neue Tenure-Track-Assistenzprofessor für italienische Literatur, Kultur, Medien. Du wirst jetzt zum Wintersemester bei uns anfangen und alle sind schon sehr gespannt auf dich. Und da möchten wir gerne die Gelegenheit nutzen, dass wir dich den Leuten ein bisschen näher vorstellen.
Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier in Wien zu sein und ich freue mich schon auf unsere Mitarbeiter. Was kann ich sagen? Also ich glaube, dass meine Geschichte irgendwie interessant sein kann, weil sie mit meinen Forschungsinteressen verbunden ist. Ich habe lange zuerst in Deutschland und danach in Österreich, in Graz, an der Uni gearbeitet und ich habe auch Sprachkurse geleitet. In einem Sprachkurs habe ich immer einen kommunikativen Ansatz verwendet, wie heute üblich ist. Das bedeutet, dass die Studierenden irgendwie konkrete Sprachsituationen beherrschen müssen. Und dann kommt die Frage, welche Rolle die Literatur spielt in diesem Rahmen. Also die Literatur schafft einen Kontext, in der Gefühle einbezogen sind. Und dieser Kontext fördert das Erlernen einer Sprache. Natürlich habe ich auch besondere literarische Inputs verwendet. Das heißt Literatur, in der man Figuren finden kann, die genau eine Sprache lernen. Es entsteht eine klare Widerspiegelung. Also die Studierenden sehen, welche Schwierigkeiten die Figuren haben und gleichzeitig sie sehen, wie man diese Schwierigkeiten überwinden kann. Es gibt aber auch mehr. Also mir wurde sofort klar, dass diese Literatur sehr gut zeigt, wie das Erlebnis, eine Sprache zu lernen, auch einen Wiederaufbau der Identität implizierte. Zum Beispiel die Chance, die eigene Beziehung mit der Autorität, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft, wieder zu verarbeiten. Die Sprachen werden nämlich in diesen Romanen, in diesen Erzählungen, oftmals metaphorisch beschrieben. In 2016 erschienen Roman von Giampa Lahiri zum Beispiel, finden wir die Muttersprache einerseits und andererseits die Stiftmuttersprache. Also es ist ganz interessant zu analysieren, wie diese Sprachen symbolisch sich überlagern oder wie sie kämpfen und wie dieses Verfahren dazu beiträgt, dass die Figuren eine neue Identität entwickeln können.
Also das klingt so, dass es dich interessiert, was passiert, wenn mehrere Sprachen aufeinandertreffen und wie Beziehung entstehen kann über sprachliche Grenzen hinweg. Trifft es zu?
Genau. Beziehungen im Sinn von sozialen Beziehungen, aber auch Beziehungen sozusagen in der Psyche, in der Seele der einzelnen Figur. Zum Beispiel, also diese Figuren haben oftmals einen Migrationshintergrund. Und sie leben zwischen zwei Kulturen, aber auch zwischen Kindheit und Erwachsensein. Also das Erlebnis, eine Sprache zu lernen, bedeutet wirklich, die eigene Pluralität wieder zu pflegen. Man wird erwachsen, aber einige Erfahrungen bleiben natürlich drinnen und sie können ein Teil der Identität werden.
Und du schaust dir explizit Romane an, in denen das verhandelt wird, dass jemand in den Kontext gestellt ist, wo er auf eine andere Sprache trifft?
Genau. Aha. Also hier in Wien würde ich gerne diese Forschungsinteresse weiterentwickeln und insbesondere würde ich gerne zwei Strömungen der Literatur vergleichen. Einerseits die Literatur, die im 20. Jahrhundert von den Autoren produziert worden ist, die in Italien geboren wurden, die aber danach migriert sind. Und andererseits die Literatur der Autoren, die nach Italien migriert sind und die entschieden haben, auf Italienisch zu schreiben, auch wenn Italienische keine Muttersprache für sie ist.
Und was ist da bei dir der Fokus? Also interessierst du dich besonders für die Verhandlung von Identitäten oder geht es spezifisch um so Spracherwerbsdinge oder kannst du das nochmal ein bisschen genauer sagen, was du dir dann anschauen wirst oder schon angeschaut hast?
Also man kann schon bemerken, dass diese Figuren nach dem Schock der Migration einerseits versuchen, eine feste synthetische Identität aufzubauen, aber andererseits werden sie daran bewusst, dass diese Pluralität keine Synthese finden kann. Also sie entdecken sozusagen, dass man mit dieser Pluralität leben kann. Und wenn man das genau literarisch betrachtet, finde ich interessant, wie das Erlebnis, eine Sprache zu lernen, die Struktur der Narration beeinflusst. Also wie zum Beispiel eine lineare Narration komplexer wird, weil diese Lebensphasen, zum Beispiel Kindheit und Erwachsensein, die von den verschiedenen Sprachen hervorgerufen werden, werden auch narrativ verarbeitet und damit die lineare Narration komplexer wird. Und natürlich auch die Metapher, die verwendet werden, um die Sprachen zu beschreiben, spielt eine wichtige Rolle in diesem symbolischen Verfahren. Zum Beispiel, manchmal haben diese Figuren Angst, die eigene Wurzel zu verlieren, die Vergangenheit zu verlieren, die Muttersprache zu verlieren. Und sie beschreiben diese Angst wirklich wie ein Muttermord. Andererseits ist aber manchmal die zweite Sprache metaphorisch die Mutter. Also die zweite Sprache wird metaphorisch als Mutter beschrieben. Eine Mutter, die der Figur ein neues Leben schenken kann. Also es ist ganz komplex, diese Verhandlung zwischen Sprachen und zwischen Lebensphasen, die Struktur der Narration beeinflusst und auch die Metaphern, die verwendet werden.
Ja, das klingt sehr spannend und wir sind auch neugierig, was da alles entstehen wird in den nächsten Semestern. Du hast ja noch ein zweites Forschungsprojekt, an dem du in den letzten Jahren dran warst. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Denn es hängt zusammen mit Erzählungen über Corona. Und wir hatten ja auch schon einmal in unserem Podcast Julia Obermeier zu Gast, die uns da ein bisschen was darüber erzählt hat. Ich werde die Folge auch in den Shownotes nochmal verlinken für alle, die da weiterhören möchten. Was hast du dir in diesem Zusammenhang schon angeschaut?
Genau, ich war in diesem Projekt als externer Mitarbeiter, wo die Julia und die Elisabeth waren, unter der Leitung von Yvonne Völkl. Also dieses zweite Projekt, das ich an der Uni Wien weiterentwickeln will, widmet sich der narrativen, transmedialen Produktion, die in Italien während der Covid-19-Pandemie entstanden ist. Auch in diesem Fall gibt es Kontakte mit meiner Geschichte. Ich habe meine Promotion über das Genre der Dystopie geschrieben. Und ich finde die Dystopie faszinierend, weil die Dystopie eine Verfremdung ist, die eine ganze Vorstellungswelt betrifft. Was ich natürlich nie gedacht hätte, ist, dass die Dystopie irgendwie zur Realität wird. Also die Pandemie war teilweise dystopisch im Sinne, dass die Denkschemen der Vergangenheit keine Sicherheit, keine Orientierung mehr geschenkt haben. Kein Geschehen wurde so transmedial symbolisiert wie die Pandemie und gleichzeitig kein Geschehen ist so schwierig zu symbolisieren wie die Covid-19-Pandemie. Die Geschichte des Individuums war plötzlich mit der kollektiven Geschichte verbunden, gleichzeitig war aber das Individuum oftmals isoliert. In dem FF-Projekt an der TU Graz, wo auch die Julia gearbeitet hat, also die Julia war natürlich eine der Hauptmitglieder. Dort habe ich an der Corona-Fiction-Archiv bezüglich der italienischen Literatur mitgearbeitet. Wir haben auch eine Tagung mit dem Titel Pandemic Protagonist organisiert. An der Uni Wien will ich diese transmediale Produktion in Italien während der Covid-19-Pandemie durch zwei Begriffe weiter analysieren. Polyphonie und Multiphonie. Also Polyphonie stammt aus Bakhtins Theorie Und der Unterschied zwischen Polyphonie und Multiphonie wurde danach von Giovanni Bottiroli vertieft. Als Polyphonie versteht Bottiroli die Möglichkeit einer Wechselwirkung zwischen verschiedenen Perspektiven innerhalb eines Romans zum Beispiel. Mhm. Als Multiphonie beschreibt er die Tatsache, dass viele verschiedene isolierte Perspektiven dargestellt werden, die aber keine Wechselwirkung haben. Also sie bleiben isoliert. Meine Frage ist, inwiefern die transmediale Produktion in Italien während der Covid-19-Pandemie fähig ist, eine Polyphonie zu zeigen. Mhm. Also das Treffen verschiedener Weltanschauungen in Bezug auf die Pandemie.
Das klingt ein bisschen wie die Frage, ob eigentlich Einheit trotz Isolierung noch möglich ist.
Genau, das ist das Schwierigste, weil also alle waren irgendwie betroffen, aber alle waren auch irgendwie isoliert. Mhm. Diese besondere historische Situation spiegelt sich in der Literatur und in den Filmen wieder. Und die Frage ist, ob diese Literatur und diese Filme die Einsamkeit überwinden können und eine effektive Wechselwirkung zwischen verschiedenen Perspektiven zeigen können.
Vielleicht schauen wir uns das an einem Beispiel mal noch genauer an. Du hast uns was mitgebracht, stimmt's?
Ja, sehr gerne.
Um was für einen Ausschnitt handelt es sich da?
Also um diese Spannung zwischen einer transmedialen kulturellen Verarbeitung der Covid-19-Pandemie und der Schwierigkeit ihrer Symbolisierung zu erläutern, würde ich gerne über die Szene eines Films sprechen. Der Film heißt Sotto lo stesso tempo, der 2021 im Rahmen des Torino Film Festival vorgestellt wurde und den ersten Lockdown erzählt. Der Produktionsprozess selbst des Films wurde von der Pandemie stark beeinflusst. Es ist nämlich ein kollektives Werk, das die Studierenden der Scuola Nazionale di Cinema gestaltet haben, um die Einsamkeit zu überwinden, als die Scuola wegen der Verbreitung von Covid-19 geschlossen wurde.
Ja, Tommaso, was haben wir jetzt hier gehört?
Also, diese Szene ist durch das Zusammenwirken verschiedener Medien gekennzeichnet. Man sieht in der Filmszene zwei Hände, die auf die Tastatur eines Laptops tippen und verschiedene Wörter in die Bildersuche der Google-Suchmaschine eintragen. Unter anderem die Peste Nera, den Ersten Weltkrieg, den Angriff auf die Zwillingstürme am 11. September 2001 und am Ende den Covid-19. Verschiedene semiotische Systeme kooperieren in der Bedeutungsproduktion. Aus dieser Perspektive kann man in der Szene folgende Entwicklung erkennen. Der Film, erste mediale Ebene, zeigt eine Online-Suche, zweite mediale Ebene, die verschiedene Bilder, sowohl Fotos als auch Gemälde und Computersimulationen, als Ergebnis zeigt, welche als dritte mediale Ebene gelten. Die Fotos der Weltkriege und der anderen Konflikte, die gezeigt werden, haben einen Zeugniswert. Sie bestätigen die Tatsache, dass etwas wirklich stattgefunden hat. Die Gemälde der Pest stellen das Thema der Totentanz dar. Das Genre des Totentanzes stellt nicht einfach den Sieg des Todes über das Leben, sondern auch den Abbau der sozialen Hierarchie dar. In einer horizontalen Reihe tanzen die Skelette mit Vertretern jeder sozialen Klasse. Genau in Bezug auf die Darstellung der Pest spricht Bakhtin über eine potenzielle Polyphonie. Das letzte Suchergebnis, das in der Filmszene gezeigt wird, betrifft ähnlich den Begriff Coronavirus. Im Vergleich zu den schon gezeigten Fotos der Zwillingstürme haben aber die computersimulierten Bilder in diesem Fall keinen Zeugniswert. Sie beziehen sich nicht auf eine klar erkennbare Referenz, die eindeutig die Realität des Coronavirus bestätigt. Anders als bei dem Totentanz im Fall der Darstellung der Pest, tragen sie auch nicht zu einer symbolischen Verarbeitung der Folge der Pandemie bei. Sie sind eher simulierte Modelle, auch wenn mit einer wissenschaftlichen Basis, die den Virus für die Masse schematisieren und sichtbar machen. Sie schaffen eine Referenz, die die Massenwahrnehmung prägt. Um dieses Phänomen zu erklären, kann Baudrillards Begriff des Simulacres hilfreich sein. Das Modell schafft teilweise die Realität. Im Fall von Covid-19 scheint dieses Verfahren dringend. Anders als bei den Kriegen und den Terroranschlägen ist der Feind kein menschliches Wesen und verlässt hinter sich keine sichtbare Ruine. Anders als bei der Pest sind die Symptome in der Öffentlichkeit unsichtbar. Einerseits wegen des Unterschieds zwischen den zwei Krankheiten, keine sichtbaren infektiöse Bubonen. Andererseits wegen dem technischen Fortschritt in Richtung einer hygienischen Gesellschaft. Auch eine Interpretation der Covid-19-Pandemie in Richtung eines Totentanzes und einer Verkehrung der sozialen Hierarchien scheint zumindest problematisch. Die durch Covid-19 verursachte Lungenentzündung hat sich vor allem, auch wenn nicht nur, nicht für die Privilegierten, sondern für die fragilsten Menschen als tödlich erwiesen, für die Älteren und für die Personen, die zu Risikogruppen gehören. Die simplifizierte schematische Darstellung des Covid-19-Virus, die auf keinen historischen Kontext hinweist, scheint der Versuch zu sein, eine unbegreifbare, ungerechte Bedrohung vertrauter zu machen. Die Filmszene, in der die Google-Suche stattfindet, zeigt letztlich eine zwanghafte, einsame Suche nach Bedeutung, die versucht, durch das kollektive Gedächtnis anderer Krisen in der Geschichte die Covid-19-Pandemie zu interpretieren, die aber mit dem simulierten Bild des Virus ohne historischen Kontext endet. Die Stille der Finger auf der Tastatur, die das Bild des Virus am Ende der Szene begleitet, steht im Gegensatz zu dem zunehmenden hysterischen Lärm der Finger, der die Online-Suche zuvor begleitet hat und unterstreicht damit die Orientierungslosigkeit. Auf diese Weise verfremdet die Filmszene die Online-Websuche, die nicht mehr einen weltweiten interaktiven Zugang zu Information darstellt, sondern eine einsame Suche nach Bedeutung, die der Zuschauer, die Zuschauerin nur beobachten kann und die mit der Stille endet. Diese Stille ist in unserer Gesellschaft besonders schwierig anzuerkennen. Diese Schwierigkeit, die Covid-19-Pandemie zu symbolisieren, führt aber nicht zu einer Stille der Narrationen. Viele Schriftsteller und viele Künstler in Italien und in der ganzen Welt haben versucht, die Einsamkeit zu überwinden und die Pandemie zu erzählen. Wir haben schon erwähnt, wie der Film Sotto lo stesso tempo ein kollektives Werk ist, an dem viele junge Autoren kooperiert haben. Die Frage für mich ist, ob und wie die transmediale Produktion in Italien über die Pandemie die Einsamkeit des Individuums überwindet und es ermöglicht, verschiedene Perspektiven über die Pandemie selbst darzustellen, die sich gegenseitig beeinflussen und im Dialog stehen. Nicht also eine Multiphonie, sondern eine Polyphonie. Nicht verschiedene getrennte Weltanschauungen, sondern eine Wechselwirkung zwischen den Gesichtspunkten.
Also im Endeffekt hast du an dieser einen kleinen Szene gezeigt, dass die Covid-Pandemie in diesem Film dargestellt wird als eine existenzielle Situation, eine existenzielle Krise, die aber so ihre Eigenheiten hat, weil es irgendwie keinen, nicht so richtig einen Verantwortlichen dafür gibt und auch nicht so einen richtigen Erinnerungsort oder so oder ein kulturelles Imaginäres, an das sich das literarische Nachdenken klammern könnte. Und die Literatur, die darüber entsteht, so könnte man dann ja weiterdenken, ist wie der Versuch, dieses Imaginäre zu schaffen, dann gemeinsame Gesprächsbasis zu finden über eine gesellschaftliche Ausnahmesituation. Würdest du da mitgehen?
Ja, genau. Es ist eine Ausnahmesituation, aber es ist auch eine Möglichkeit, eine Chance. Also die Chance, die eigene Geschichte mit der kollektiven Geschichte zu verbinden. Hm. Die Beziehung kleine Geschichte, große Geschichte ist immer ein Thema für die Literatur. Und sozusagen, man kann sagen, dass dank der Pandemie diese Beziehung wieder thematisiert werden kann.
Also so eine Neuverhandlung von Gemeinschaft oder von Gesellschaft.
Ja, und auch vielleicht neue literarische Formen und filmische Formen, die diese Verhandlung darstellen können.
Hm. Ja, vielen Dank, Tommaso, dass du uns Einblick gegeben hast in dieses Projekt, das ja sehr am Puls der Zeit ist und wirklich neueste Entwicklungen aufgreift. Wir sind sehr gespannt, was wir von dir in nächster Zeit zu hören bekommen. Und noch mehr freut es uns natürlich, dass wir dich als Mitglied unseres Instituts gewinnen konnten.
Ja, vielen Dank, Therese. Ich freue mich auch, dass wir zusammenarbeiten können und ich bin auch gespannt.
Na super. Dann auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge von Fabulari.
Danke, auf Wiederhören.